SRF 3.
Der Geldsegen nach dem Bombenregen. Die USA, Europa und Katar spenden hunderte Millionen für den Wiederaufbau im Gazastreifen. Der Befehl von ganz oben. Präsident Putin ordnet den Abzug der russischen Truppen an der Grenze zur Ukraine an. Der 81. Turniersieg im Sack. Roger Federer gewinnt das Tennisturnier von Shanghai. Das trübe Wetter zum Wochenstart. Morgen regnet es verbreitet, im Süden gar intensiv. Am Mikrofon sind Daniel Hubacher und Patrick Seiler. Er hat die Nachrichten.
Das Emirat Katar spendet 1 Milliarde US-Dollar für den Wiederaufbau des Gazastreifens. Das hat der Außenminister von Katar an der Geberkonferenz für Gaza bekannt gegeben. An dieser Versammlung im ägyptischen Kairo nehmen Vertreter aus über 50 Staaten teil. Auch die Schweiz ist der Einladung Ägyptens und Norwegens gefolgt. Die EU hatte bereits bekannt gegeben, 450 Millionen Euro für den Gazastreifen bereitzustellen. Die USA geben nach den Worten von US-Außenminister John Kerry 212 Millionen Dollar. Palästinenser Präsident Abbas bezifferte die Kosten für den Wiederaufbau auf fast 4 Milliarden Dollar. Finanzielle Hilfe erhalten auch die Flüchtlinge aus der nordsyrischen Grenzstadt Kobane. Die Europäische Union stellt knapp 4 Millionen Euro Nothilfe bereit. Etwa 180.000 Syrer seien in den vergangenen Wochen wegen der Kämpfe um Kobane in die benachbarte Türkei geflohen, teilte die EU-Kommission in Brüssel mit. In Kobane haben die Luftangriffe der internationalen Koalition den Vormarsch der IS-Milizen nach kurdischen Angaben vorerst gebremst. In Hongkong hat Regierungschef Leung Chun-ying den pro-demokratischen Demonstranten wenig Hoffnung auf Erfolg gemacht. Chinas kommunistische Partei werde ihre Pläne für die Wahlen 2017 auf keinen Fall ändern, sagte Leung einem lokalen Fernsehsender. Die Protestierenden kritisieren, dass Peking bei den Wahlen im Jahr 2017 keine freie Wahl zulässt bei den Kandidaten. Das Kunstmuseum Bern hat noch nicht entschieden, ob die Erbschaft des Kunstsammlers Cornelius Gurlitt angenommen werden soll oder nicht. Man führe weiterhin Gespräche, teilte die Museumsleitung mit und dementiert einen entsprechenden Bericht der Sonntagszeitung. Die Zeitung hatte geschrieben, das Kunstmuseum werde die umstrittene Gurlitt-Sammlung annehmen, mache aber Auflagen. Zum Beispiel wolle das Museum nur jene Bilder aus dem Nachlass annehmen, bei denen Rückgabeforderungen ausgeschlossen seien. Der Bund unterstützt die Pläne, den Handyempfang in Regionalzügen zu verbessern. Das Bundesamt für Verkehr will sich jährlich mit rund 8 Millionen Franken am Projekt beteiligen. SBB, Swisscom, Sunrise und Orange hatten im September angekündigt, dass sie in den nächsten Jahren insgesamt 300 Millionen Franken investieren wollen, sofern sich Bund und Kantone ebenfalls beteiligen. Das Bundesamt für Verkehr befürworte diese Beteiligung, sagte eine SBB-Sprecherin und bestätigte damit einen Artikel der NZZ am Sonntag. Bundesrat und Parlament müssen den Bundesbeitrag noch bewilligen. Roger Federer gewinnt das ATP Masters in Shanghai. Federer besiegte den Franzosen Gilles Simon in 2 Sätzen mit 7:6 und 7:6. Federer gewinnt damit das 4. Turnier dieses Jahr. Ab morgen Montag gilt er wieder als Weltnummer 2 im Tennis. Und noch eine Meldung aus der Formel 1. Der Brite Lewis Hamilton in Mercedes gewinnt den großen Preis von Russland vor seinem Teamkollegen Nico Rosberg aus Deutschland. Das Sauberteam ging leer aus. Das Wetter: am Abend regnet es lokal, morgen dann verbreitet. Im Süden fällt teilweise gar intensiver Dauerregen. Die Temperatur um 16 Grad mit Föhn bis 20 Grad.
Info 3 Abend.
Im 50-tägigen Gaza-Krieg im Juli und August wurden tausende Menschen getötet. Die Zerstörungen nach dem Krieg sind besonders im Gazastreifen gewaltig. Wer soll das bezahlen? In Kairo haben heute 50 spendewillige Länder darüber diskutiert. Doch um die Geberländer wirklich zu großen Spenden zu bewegen, müssten sich die verfeindete Hamas, die den Gazastreifen kontrolliert, und die Fatah, die in der Westbank operiert, zusammenraufen. Einen ersten zögerlichen Schritt aufeinander zu haben sie diese Woche gemacht, wie Nahost-Korrespondent Philipp Scholkmann mitverfolgt hat.
Immerhin der erste hochrangige offizielle Palästinenserpolitiker ist zu Besuch im Gazastreifen seit 7 Jahren. Diesen Donnerstag war das. Die Hamas-Miliz begrüßte den Gast aus der Westbank mit Ehrengarten. Die neue palästinensische Einheitsregierung unter Rami Hamdallah soll der Teilung und dem palästinensischen Bruderzwist ein Ende setzen. Es war offensichtlich, dass der medienwirksame Besuch in Gaza in erster Linie gedacht war, um die Geberländer zu beruhigen, die heute in Kairo zusammenkamen und von denen viele zur Bedingung für ihre Aufbauhilfe in Gaza machen, dass ein einziger und international respektierter palästinensischer Ansprechpartner da ist. Doch ist die Hamas wirklich bereit, die Kontrolle über den Gazastreifen dem angereisten Premierminister und seiner Regierung zu übertragen? Das ist nur eine der vielen Fragen, die über der Konferenz von Kairo hing. Eine Konferenz mehr, die einberufen wurde, um der Bevölkerung von Gaza in ihrer Misere etwas Hoffnung zu geben. Auf 4 Milliarden Dollar schätzt die Palästinenserbehörde die nötige Hilfe nach dem jüngsten Gazakrieg, dem 3. in 6 Jahren. Die Zerstörungen und die Schäden an der Infrastruktur sind immens und offensichtlich. Und 100.000 Menschen in dem engen und verarmten Küstengebiet sind noch immer ohne Zuhause. Manche Geberländer in Kairo versprachen heute 3-stellige Millionenbeträge, damit die Menschen, wie der amerikanische Außenminister Kerry es ausdrückte, wieder Wasser haben, das man trinken kann, etwas Strom, ein Dach über dem Kopf, eine minimale Perspektive. Israel hat sich bereit erklärt, die Grenzübergänge des abgeriegelten Gazastreifens für internationale Nothilfe, insbesondere für Baumaterial, etwas weiter zu öffnen. Für die Linderung der extremsten Not gibt es also Hoffnung. Doch was kommt danach? Israel fordert Kontrollmechanismen, dass die Hamas keine Waffen oder Waffenteile mehr in den Gazastreifen schmuggelt, allenfalls unter internationaler Aufsicht, und ist nicht bereit, die Blockade vollständig zu beenden, jedenfalls nicht, bevor die Hamas ihre Waffen niederlegt. Dafür aber gibt es kaum Aussichten. Hat es einen Sinn, alle 2 Jahre zu einer neuen Konferenz über Aufbauhilfe in Gaza zusammenzukommen, fragte Palästinenserpräsident Abbas in Kairo. Er forderte die Schaffung und Anerkennung eines palästinensischen Staats jetzt. Auch Kerry sagte, eine Zwei-Staaten-Lösung sei dringender denn je, mit Freiheit und Würde für die Palästinenser und Sicherheit für Israel. Doch dafür bräuchte es neben internationaler Nothilfe auch politische Entschlossenheit. Die aber scheint weiterhin nicht in Sicht.
Info 3 Abend.
Die Manöver seien zu Ende, deshalb habe Wladimir Putin über 17.000 russischen Soldaten an der Grenze zur Ukraine befohlen, abzuziehen. Das meldete heute ein Sprecher Putins. Ein Signal der Entspannung oder Taktik? Ich habe darüber mit unserem Russland-Korrespondenten Peter Kisling gesprochen. Ich habe ihn gefragt, warum zieht Putin seine Soldaten wirklich zurück?
Nun, ich denke, das ist nicht zuletzt auch eben ein Signal Richtung EU und Richtung USA. Wegen der Sanktionen. Russland hat die westlichen Sanktionen ganz deutlich zu spüren bekommen und Putin ist natürlich daran interessiert, dass diese Sanktionen des Westens jetzt nicht noch verstärkt, sondern eben möglichst abgeschwächt werden.
Heißt denn dieser Rückzug auch, dass die Kampfhandlungen in der Ukraine bald aufhören?
Ich denke, man darf diese Rückzugsankündigung von Putin nicht überbewerten. Es hat in den letzten Monaten bereits schon einmal ein solches Manöver stattgefunden und Putin hat dann gleich darauf wieder Soldaten in der Nähe der ukrainischen Grenze stationiert. Und die russischen Soldaten, die in der Ukraine operieren, die werden natürlich nach wie vor über die russisch-ukrainische Grenze versorgt werden müssen. Und auch dort sind beispielsweise heute, trotz des Waffenstillstandes, des offiziellen Waffenstillstandes, die Kampfhandlungen weitergegangen.
Sie haben gesagt, es sei ein Zeichen an den Westen. Kann es sein, dass jetzt Putin eine Lockerung der Sanktionen sich davon versprechen kann?
Das ist schwer zu sagen. Man streitet sich innerhalb der EU eben über diese Sanktionspolitik. Ich gehe aber nicht davon aus, dass die Sanktionen in den nächsten paar Monaten gelockt werden. Allein die Annexion der Krim beispielsweise hat eben den Westen wirklich in Rage gebracht und Putin wird grundsätzlich kaum auch in den nächsten paar Monaten von seiner bisherigen Ukraine-Politik abkommen.
Also insgesamt hat er eigentlich außer der Krim nicht viel erreicht.
Ja, es ist ihm natürlich zusätzlich zur Krim-Annexion gelungen, Unruhe im Osten der Ukraine, in den beiden Gebieten Lugansk und Donetsk zu schüren. Und über diese Unruheherde wird Putin in Zukunft höchstwahrscheinlich eben erheblichen Einfluss ausüben können auf die wirtschaftlichen und politischen Geschicke der ganzen Ukraine. Hier hat er eins seiner Ziele erreicht, andere hat er verfehlt. Die Ukraine wird natürlich aufgrund von Putins Ukraine-Politik in Zukunft noch mehr die Nähe nicht nur zur Europäischen Union, sondern auch zum westlichen Militärbündnis, zur NATO suchen. Und Putin hat mit seiner Ukraine und vor allem mit seiner Krim-Politik natürlich auch sehr wichtiges internationales Vertrauen verspielt.
Sagt SRF-Korrespondent Peter Giesling, er ist zurzeit in der Westukraine. Das war Info 3 am Sonntagabend. Online gibt's uns unter srf.ch/news. Im Studio heute Daniel Hubacher.
Sendung von SRF3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.